Hi, ich bin Lisa.
Ich bin Tabby Pilgrim.
Und wir waren beim Krachfink-Podcast mit Nadine.
Am 22.07. kommt unser Album Ja und wir haben richtig Bock und hoffen, ihr auch.
Ich bin stolz auf uns.
Ich auch. Besonders auf dich, Lisa.
Danke, Tabby. Heute Tabby Pilgrim und Lisa.
Hi.
Nachname lasse ich jetzt weg, sonst kriege ich wieder Mathe-Lehrer-Vibes, wenn ich Lisas Nachname. Aber der hat auch tut auch nichts zur Sache, ne? Das ist ja bei deinem.
Das ist korrekt. Ist auch geheim.
Ich bin ausschließlich Künstlerin. Ich existiere als Privatperson tatsächlich gar nicht.
Genau. Ihr beide habt zusammen eine, ja, man sagt EP, aber ich finde, es fühlt sich gar nicht an wie eine EP. Ihr habt ein, für mich habt ihr ein Album gemacht. Das Album heißt Ja. Man handelt,
siehst du, Tabby?
Ja, hey, wir sagen ja auch, dass es ein Album ist, Lisa.
Ja, aber das war eine interne Diskussion. Wir haben nämlich, also wir haben auch lange überlegt, ob EP oder Album. Aber ich fand immer, dass durch den ganzen Aufwand, der da drumherum irgendwie passiert, muss das ein Album sein.
Ja, normalerweise macht man es an der Länge fest.
Mhm. Ja, aber das, mir wurde mal gesagt, ab 8 Songs ist es ein Album. Jetzt sind es 8 Songs. Darum bin ich okay mit dem Album-Label. Lisa, da müssen wir jetzt auch überhaupt nicht noch weiter drüber diskutieren. Es ist viel zu früh dafür.
Ja, es ist wirklich verdammt früh. Wir haben 9 Uhr, es fühlt sich aber an wie mitten in der Nacht.
Mhm.
Ihr beide habt, wie gesagt, zusammen dieses Album gemacht. Ich finde, zusammen ein Album machen, wenn man keine Band ist, weil eigentlich seid ihr ja erstmal Einzelkünstlerinnen gewesen. Stelle ich mir schwer vor, zumal ihr euch noch gar nicht so lange kennt. Ich habe jetzt eben schon gemutmaßt, so seit ungefähr 2 Jahren. Woher kennt ihr euch denn? Und wann habt ihr gemerkt, ey, wir können nicht nur gleichzeitig labern und Podcast aufnehmen und haben einen ähnlichen Musikgeschmack, wir könnten mal zusammen was machen.
So wie alle guten Freundschaften haben wir auf Twitter zueinander gefunden. Und zwar hat Lisa mich, das war tatsächlich vor 2 Jahren, ne? 2020.
Ja.
Da hast du ein Festival organisiert, was dann im Endeffekt gar nicht stattgefunden hat. Aber Lisa hat mich gefragt, ob ich bei diesem Festival auftreten möchte. Sie ist mir in die sogenannten DMs, sogenannt geslidet, wie man bei den Kids sagt. Und so ist dann irgendwie der Kontakt zustande gekommen. Ich glaube, davor haben wir noch nie miteinander kommuniziert.
Ja, wir hatten da so ein bisschen gemeinsame Kontakte und darüber hat sich das irgendwie ergeben. Wir haben in den letzten Interviews auch schon gemerkt, wir haben keinen Weg, das genau zu rekonstruieren.
Das heißt, die Origin Story fehlt euch noch.
Ja, wir sind ein Mysterium.
Ah, okay, ja. Sehr gut. Aber jetzt nochmal zurück zur Musik. Ihr habt euch wahrscheinlich erstmal einfach nur gut verstanden und dann gemerkt, okay, wir haben ähnliche Interessen. Aber wirklich zu sagen, wir machen zusammen ein Album, wir haben uns ja auf Album jetzt geeinigt, ist nochmal was anderes. Mhm. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, künstlerisch auf eine Ebene zu finden, wenn man sich vor allem noch gar nicht so lange kennt.
Also wir haben bei diesem Konzert, wir haben dann im Endeffekt nämlich bei so einem Livestream-Konzert zusammen gespielt im August und dafür hatten wir auch schon den ersten Song zusammen geschrieben. Das haben wir aber nicht quasi zusammen am gleichen Ort gemacht, weil ich zu der Zeit noch in London gewohnt habe und das war dann irgendwie so eine Aneinanderreihung von ich schick dir das, du schickst mir das und dann gucken wir, wie wir am Ende einen Song zusammen basteln. Das heißt, da hat es schon angefangen, dass wir irgendwie offensichtlich Bock hatten, zusammen Musik zu machen. Diese Idee, dass wir da tatsächlich aber ein Albumprojekt draus machen, hat sich, glaube ich, erst während des Podcasts entwickelt, wenn wir irgendwie gemerkt haben, so wir funktionieren auch auf so einer künstlerischen Ebene.
Voll. Wir haben das gestern auch irgendwie schon so ein bisschen zusammengepuzzelt und kamen da eben auch haben da rausgefunden, dass wir den Song schon hatten bei dem ersten Konzert, das wir zusammen gespielt haben. Wir waren beide so, woher kam der? Das kann ja gar nicht sein, weil wir haben uns irgendwie 4 Tage vorher das erste Mal gesehen. Mhm. Ich finde das zeitlich alles total spannend, weil dieses Konzert war so im August rum. Dann haben wir den Podcast, glaube ich, so im September, Oktober angefangen. Und ich habe aber eine Nachricht von Dezember von Tabi, wo sie schon ein Kleid mir zeigt, dass wir für Musikvideos für dieses Albumprojekt machen wollen, benutzen wollten. Das heißt, wir wussten von August bis Dezember, wussten wir schon, dass wir ein Album machen und dass es nicht nur ein Album wird mit regulären Single-Auskopplungen, sondern dass wir zu jedem Song ein Video drehen wollen.
Okay, um jetzt mal auf der Marvel oder wie auch immer Comicwelle, klingt nach Multiversum, ne? Irgendwie so ein bisschen.
Full. Das sage ich aber auch seit Jahren, dass ich am allerliebsten hätte ich so eine Lisa-Welt, wo dann auch so Leute aus meinem tatsächlichen Umfeld so feste Charaktere in meinen Videos und in meinen künstlerischen Darstellungen einnehmen und dann immer wieder auftauchen und immer so diese kleinen Aspekte damit drin haben. Das ist mein absoluter Dream. Ich möchte ein Movie-Universum um mich als Popstar aufbauen.
Auch eine gute Quote, sehr gut. Ich habe ja jetzt gesagt, künstlerisch auf eine Ebene finden. Das heißt ja nicht, dass ihr komplett gleich tickt. Was würdet ihr denn sagen, was ist eure größte Gemeinsamkeit und was ist aber vielleicht auch euer größter Gegensatz, der irgendwie, oh wow, geht schon so wie. Euer größter Gegensatz, der ja auch positiv sich auswirken kann letztendlich.
Also ich weiß nicht, ob du dir den Song Panik vom Album angehört hast, aber ich würde sagen, das ist die Antwort auf diese Frage. Also ich glaube, dass Tabi und ich in vielen so Problemkontexten wir stehen vor den gleichen Problemen und unsere Lösungsansätze gehen komplett in die andere Richtung.
Das heißt, ihr seht die gleichen Probleme, aber andere Arten damit umzugehen.
Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser, wir haben natürlich jetzt auch nicht exakt 100% deckungsgleich, stehen wir vor den gleichen Struggeln und so, aber wir teilen viele Probleme und haben aber über die Jahre unterschiedliche Strategien entwickelt, um damit umzugehen, und ich glaube aber auch, dass in unserer Beziehung zueinander reden wir auch extrem viel über solche Sachen. Und ich glaube, dass wir uns über diese 2 Jahre jetzt auch schon so, wir sind immer noch sehr unterschiedlich, aber ich glaube, wir kommen immer wieder so an Punkten zusammen und lernen auch total viel voneinander.
Ja, das hätte ich jetzt auch noch gesagt, dass wir, glaube ich, in diesen Unterschieden ein bisschen da aus unseren eigenen Komfortzonen rausgerissen werden. Gerade was so verschiedene Arbeitsweisen angeht, jetzt gar nicht so nur persönlich, sondern auch irgendwie, so ich sag immer, ich bin extrem perfektionistisch und Lisa ist da mehr so ein bisschen laissez-faire, sag ich mal, beziehungsweise Lisa ist sehr, sehr schnell zufriedener mit dem, was am Ende dabei rauskommt, und ich habe dann über das Projekt gemerkt, so es ist auch in Ordnung, irgendwann mit einem Lied abzuschließen und vielleicht sogar notwendig, wenn man es irgendwann rausbringen möchte. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel über meinen künstlerischen Schaffungsprozess nachgedacht in der Zeit.
Gerade nochmal so eine kleine Seitenbemerkung, weil du jetzt eben gesagt hast, ob ich den Song schon gehört habe. Das finde ich immer lustig, sagt viel über den Musikjournalismus aus, dass Künstlerinnen und Künstler davon ausgehen, die interviewen uns, kann sein, dass sie keinen Plan von unserem Album haben, aber ich frage mal.
Ist uns schon passiert.
Ich frag mal lieber.
Ist uns schon passiert.
Ja, ja, das finde ich schon mal krass. Und dann, was ich finde, dass jetzt auch dieser Albumtitel, möchtest du grün aussehen, Tabi? Einfach nur zur Info, weil du gerade so aussiehst, wie mit dem Nachtsichtgerät. Kann ja sein.
Das Problem hatten wir schon mal. Tabis Bild wird manchmal einfach super grün.
Okay, alles klar.
Das ist jetzt wieder weg.
Ach so.
Alles klar.
Bitte ignoriert es einfach. Ja, das ist eine künstlerische Entscheidung.
Ich finde, dass dieser Albumtitel Ja jetzt auch voll Sinn ergibt. Weil ich habe mir überlegt, ich finde es total gut, weil Ja klingt wie, wir wollen Lösung. Ihr hättet es ja auch nennen können, wir müssen reden oder hör mal oder irgendwie sowas oder aufgepasst oder so. Mhm. Aber Ja, finde ich, klingt voll konstruktiv. Habt ihr das bewusst so gewählt? Also war das auch eure Idee?
Ja.
Ja.
Gut, cool.
Also ich glaube, dass ganz viele Aspekte von dem Projekt irgendwie entstanden sind als funny joke, dass Tabi und ich irgendwo saßen, uns ist das eingefallen, wir haben so dolle drüber gelacht, dass wir gesagt haben, okay, das nehmen wir. Und dann Ich glaube aber, dass da halt unterbewusst gibt es ja einen Grund, dass man zu diesen Witzen und so kommt. Also ich glaube, dass wir da uns schon was bei gedacht haben, ohne uns was dabei zu denken, so aktiv im Vordergrund. Und dass sich das dann halt im Nachhinein irgendwie erst rauskristallisiert. So geht's mir auch ganz oft beim Songschreiben, dass ich mir denke, das ist ein guter Joke. Und dann denke ich mir so, ach krass, es ist aber ja auch antikapitalistische Systemkritik. Das wusste ich gar nicht. Und dieses Jahr finde ich vor allem auch im Nachhinein jetzt total schön, weil wir das auch über die Mockumentary, vor allem auch in der letzten Folge noch irgendwie so ein bisschen erklären und darlegen. Und es passt auch einfach sehr doll zu mir als Person. Mhm. Ja.
Du hast jetzt gerade die Mockumentary erwähnt und wir haben auch schon drüber gesprochen, dass es gar nicht anfühlt wie eine EP, sondern wie ein Album. Das ist halt einfach sehr, sehr viel. Aber ich fühle mich jetzt nicht überfordert. Ich habe nicht den Eindruck, boah, die labern mich ultra zu und die wollen mir jetzt voll viel sagen. Ich finde, das habt ihr total gut hinbekommen, dass es sehr viel Masse ist. Man kann sich theoretisch mit Beat reinziehen oder halt eben ohne, auf einer Humorebene, auf einer musikalischen. Aber wenn wir jetzt mal realistisch sind, das war ja eine saumäßige Arbeit. Warum habt ihr euch dazu entschlossen, das so groß zu machen? Habt ihr euch gedacht, okay, jetzt einmal, wenn wir rausgehen? Oder habt ihr zwischendrin auch gedacht, boah, wie bescheuert sind wir eigentlich? Ein paar Songs hätten auch gereicht.
Ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben
eine fucking Single hätte gereicht.
Ja, also wir haben im kompletten Team, es sind ja auf jeden Fall nicht nur wir beide, sondern die ganzen Jungs von den Cologne Custom Studios, das ist das, wo Lisa auch als Katrin und Regisseurin arbeitet. Lisa, korrigier mich, wenn ich etwas Falsches sage.
Alles richtig, wird nur Yannick Brenner noch mit reinschmeißen.
Genau, das wollte ich auch noch sagen. Yannick Brenner, der die Videos mit uns gedreht und auch ganz viel geschnitten hat, so diese Leute sind quasi von Anfang an dabei gewesen. Und die, inklusive wir, haben regelmäßig gesagt, wirklich gar keinen Bock mehr. Warum machen wir das? Warum tun wir uns das an? Weil sich das jetzt auch so lange erstreckt hat. Boah, Alter. Aber ich glaube, es hat sich einfach so entwickelt, dass das so ein Riesenprojekt ist. Also wir haben nicht von Anfang an gesagt, boah, wir machen da jetzt so ein Riesending draus mit tausenden Videos und noch einer Serie dazu, sondern irgendwie, es war so ein, während Corona so ein, ja, wir haben eh nichts zu tun, dann machen wir jetzt das noch ein bisschen und irgendwie können wir das noch machen und das ist voll cool. Und dann kamen aber halt leider die Ansprüche dazu und dann
die eigenen meinst du, ne? Die eigenen Ansprüche.
Die eigenen, ja, auf jeden Fall. Eure beiden eigenen.
Ich gucke dann immer, wenn eine Antwort gegeben hat, nochmal zu der anderen hoch, so nach dem Motto, möchtest du was sagen? Und dann nicht.
Ich auch. Ich warte immer darauf, ob Lisa sich noch
genau, zum Mikrofon bewegt. Genau, und sagt, aber ich fand es aber ganz anders.
Ja.
Lisa?
Ich würde Tabea an dieser Stelle komplett zustimmen. Vielen Dank.
Sehr gut. Ich finde auch so, ich habe das am Anfang schon mal so ein bisschen gesagt, man sagt, ihr seid Rapperin, aber wenn man sich jetzt die Musik anhört, das ist ja viel, viel mehr. Würdet ihr selbst überhaupt sagen, ich bin Rapperin oder sagt ihr einfach, ich bin Musikerin oder Künstlerin?
Also die 18-jährige Lisa würde ganz doll darauf bestehen, dass ich Rapperin bin. Und als ich so meine Skills irgendwie aufgebaut und gelernt habe und die ersten Leute, mit denen ich Musik gemacht habe, haben immer gesagt, du bist keine Rapperin. Du hast literarisch nichts mit Rap zu tun. Du hast keine Chains, du hast keine Goldzähne. Was willst du hier überhaupt? Und ich habe immer gesagt, nein, ich bin Rapperin. Mittlerweile denke ich auch, ich bin deutlich mehr als Rapperin. Ich glaube, dass Rap ein großes Stilmittel ist, das ich gerne auch benutze, aber ich sehe mich als Musikerin grob gefächert. Und ich glaube auch, dass meine komplette Generation oder unsere Generation total mit so einem Genre-Mix an Musik groß geworden ist und dementsprechend auch gar nicht mehr so krass die Grenzen zieht. Also ich finde es zum Beispiel total schwierig zu sagen, was ist Rap und was ist nicht Rap, weil du mittlerweile ja auch Rap mit Melodie drin hast und wo ziehst du dann die Grenze, wann wird es zu Gesang, liegt das am Tempo, liegt das an der Menge der Wörter, liegt das an Wortspielen, also kann ich dir nicht sagen, wann ich wo rappe und wann ich wo singe, weil alles irgendwie ein Hybrid ist.
Ja, stimme ich komplett zu, also mir ist es relativ egal, wie die Leute mich nennen, Rapperin, weil ich halt Rap-Elemente drin habe, ich bin da aber auch bei Lisa, dass wir glaube ich alle in komplette Genre-Mischung gehen, was man bei unserem Album ja auch sieht, aber auch so bei unseren eigenen Stilen ist jetzt, glaube ich, nicht das, was die Leute klassisch als Rap bezeichnen würden. Ich möchte, also beziehungsweise ich sehe mich aber nicht als Hip-Hopperin. Das ist auf jeden Fall das, das Problem ist, wenn mich Leute so als Hip-Hopperin bezeichnen, weil da denke ich mir, ich habe mit dieser riesigen Kultur dahinter nichts zu tun, im Sinne von, ich will mir dann nichts irgendwie aneignen. Ich habe keine Ahnung, was die Struggles sind. Ich kann die gar nicht nachvollziehen. Darum will ich mich da auf jeden Fall ein bisschen raushalten, damit es auch nicht so wirkt, als will ich mich da so ein bisschen so einzecken. Wisst ihr, was ich meine? Total. Darum möchte ich mich da gerne ein bisschen von entfernen. Was die anderen dann aber sagen, ob ich Rap mache oder einfach Musikerin oder keine Ahnung, ist mir egal, solange die die Musik mega geil finden.
Nice.
Alles andere akzeptiere ich nicht.
Ja, ich habe Hip-Hop jetzt auch eben echt in der Aufzählung bewusst rausgelassen und auch wirklich Rapperin gesagt, weil ich da auch einen großen Unterschied sehe mit dem Ganzen, was noch dranhängt an Geschichte, Subkultur und alle unterschiedlichen, Skills, die da in dem Überbegriff Hip-Hop sind. Wie gesagt, die Songs sind politisch. Lisa, du hast jetzt eigentlich schon gesagt, es ist eigentlich nicht konstruiert, sondern es hat sich ergeben, klingt jetzt auch so ein bisschen wie hoch, ach, dann waren wir auf einmal politisch. Also ihr hattet schon den Anspruch, politisch zu sein. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr erst überlegt, okay, lasst uns mal einen Song über das schreiben? Oder war manchmal auch erst die Musik da? Gibt es da irgend so ein Schema oder lief das unterschiedlich ab?
Ich glaube, es gab keinen Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass das politisch wird. Es gab eher den Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass das nicht politisch wird. Mhm. Und die Politizität, falls das ein Wort ist, das Politische an dem Album, so, springt halt aus unserer Position in der Gesellschaft. Also das ist nichts, wo wir gesagt haben, wir möchten jetzt linke Zeckenmusik machen, sondern wir wollten Hits machen. Und Hits schreibt man halt über das, was man irgendwie kennt. Also write what you know ist ja so ein klassischer Vorsatz. Und ich glaube, das haben wir gemacht, waren auch ganz unterschiedliche Entstehungsprozesse. Es gab Songs, da haben wir gesagt, okay, das ist das Thema, das wir behandeln wollen. Wir fangen jetzt von null an und machen das. Und es gab Songs, da haben wir alte Skizzen gehört, jeweils von der anderen, und haben gesagt, okay, das finde ich eine geile Idee von 2017, lass es doch mal jetzt machen und irgendwie cooler. Also das ist alles, die sind alle so unterschiedlich, wie die Songs sind, so unterschiedlich sind sie auch entstanden.
Oh, schön.
Gänsehaut.
Ich habe, bevor wir jetzt auf die einzelnen Songs eingehen, was wir natürlich machen, würde ich gerne noch mal kurz zur Soundproduktion gehen. Ich habe bevor wir aufgenommen haben, habe ich so spaßeshalber gesagt, wenn jemand weiß, wie man seine Spur aufzeichnet, dann bist du das wahrscheinlich, Tabi, denn du hast Soundproduktion und Sounddesign in London, hast du eben schon erwähnt, studiert. Jetzt habt ihr das Album komplett selbst gemacht, das heißt, du hast es auch produziert und aufgenommen und bist dafür komplett zuständig, wie es klingt.
Nee, gar nicht tatsächlich. Also wir haben das jetzt so geregelt bei dem Projekt, also ich bei meinen eigenen Sachen mache ich viel auch alleine, bei dem Projekt war ich quasi bei so Beats gar nicht beteiligt, also ich habe bei zwei Beats ein bisschen mitgemacht, aber die Grundproduktion haben wir entweder von FreundInnen übernehmen lassen oder die Beats auch einfach gekauft teilweise, weil wir dann darauf schon so Songs geschrieben hatten und gesagt haben, so, das kann niemand in dem Vibe nochmal nachproduzieren. Ja, bitte, Lisa, du meldest dich.
Ich habe schon so ein bisschen mitgemacht. Meinst du, du hast die komplette Basis für die Melodien und den Beat an sich geliefert, bevor jemand anderes das ausgearbeitet hat? Also ich möchte nicht, dass du deinen Anteil da so dolle kleinredest, Sabi. Du hast wirklich maßgeblich daran beteiligt, dass diese Songs so geil sind, wie sie sind.
Danke, Lisa. Das ist nett, dass du das sagst. Aber so von der tatsächlichen Produktion habe ich wenig gemacht. Und auch beim Mixing, das hat mir Lisa auf jeden Fall übernommen. So dieses Pre-Mixing gerade. Und dann den finalen Mix und Master haben auch wieder Freunde von uns gemacht. Also tatsächlich haben wir uns sehr viel mehr auf die Texte und diese ganzen Videokonzepte dahinter konzentriert. Was auch gut ist, weil ich glaube, wenn wir jetzt noch die ganze Produktionsscheiße auch noch machen müssten, wäre kompletter Albtraum gewesen. Also wir haben nur die Aufnahmen quasi selber gemacht, jeweils in unseren Home-Studios und dann einfach die Parts, die wir geschrieben haben, so zusammengefügt. Also wir haben die auch nicht zusammen geschrieben oder sowas, außer die Hooks.
Auch wenn ihr jetzt so das getreu dem Motto lieber selber machen lassen entschieden habt in dem Punkt, ihr hättet es aber selbst machen können. Finde ich vielleicht nicht unwesentlich, weil ich glaube, dass auch nicht alle Künstlerinnen und Künstler sagen können, hey, zur Not mach ich es einfach selbst.
Also ich glaube, das ist ein sehr großer Teil einfach von dem ganzen Projekt, DIY-Arbeit ist. Ich glaube, dass wir da auch auf jeden Fall stolz drauf sein können, aber dass das halt im Endeffekt entsteht das aus einer Notwendigkeit heraus. Also wenn ich genug Geld hätte, ein geiles Team zu haben mit Leuten, die in den Bereichen, die sie dann jeweils übernehmen, total Experten sind, dann würde ich das sofort machen. Aber auch meine aktuelle Musik ist halt, also die meine Solo-Projekte sind von mir gemixt und von mir gemastert, weil ich habe kein Geld, um das abzugeben. Würde ich aber sofort, weil andere Leute können das deutlich besser.
Wobei du es ja jetzt aber auch in Anführungsstrichen abgegeben hast, hast halt nur nicht bezahlt und es waren deine Freunde. Also im Prinzip ist auch ein bisschen die Frage, wo fängt DIY an und wo hört es auf, weißt du? Ob du jetzt den 20 gibst oder irgendjemand, den du nicht kennst, 200 oder 2000. Also irgendwie finde ich immer schwierig, weil vor viele habe ich alles selbst gemacht und wieder andere sagen, habe gar nichts selbst gemacht. Deswegen, ich hätte jetzt auch nachgehakt, als Tabi sagte so, da habe ich so ein bisschen mitgeholfen. Ich glaube, das ist letztendlich steckt da auf jeden Fall was von einem drin, egal ob man es jetzt rausgibt oder nicht. Berliner Luft ist so ein Song, ich finde, den kann man total spaßig verstehen. Der klingt genauso, wie du beschrieben hast, Lisa, als ob man sich so überlegt hätte, okay, wir gehen jetzt mal in die Richtung und erst war so ein bisschen spaßig, dann ist es auch so ein bisschen Seitenhieb auf Berlin, so ja, ja, wie cool ihr alle seid, wir wissen Bescheid, auf jeden Fall, alles muss nur aus Berlin kommen und dann ist es schon cool. Und dann kommt aber so dieses, finde ich schon, sehr, sehr ernste und auch kapitalistisch kritisierende Element mit dem Vermarkten von Musik, was halt einfach echt brutal ist. Erzählt mal, wie kam es zu dem Song? Liege ich ja richtig mit der Annahme, dass ihr da von einer in die andere Richtung gestupst wurdet?
Ich glaube, gestupst wurden wir auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass das wieder einer, also du hast das schon richtig gesagt, dass dieser Song so angefangen hat, so lass mal irgendwie über Berliner Luft schreiben, weil so, wir trinken das gerne und vielleicht kriegen wir ein Sponsoring raus.
Das war der Punkt. Wir saßen da und haben gesagt, wie kriegen wir gratis Schnaps?
Ehrlich.
Ja. Genau, ja. Und dann haben wir gesagt, ja, lass mal einen Song schreiben und dann frage ich die Leute und die waren direkt so, ja klar, wir schicken euch Kram fürs Musikvideo und wir so, okay, dann machen wir das jetzt. Und dann ist im Prozess tatsächlich diese Idee entstanden, gerade auch mit der Mockumentary zusammen. In der Mockumentary-Folge geht's ja um dieses so ein bisschen selbst, sich selbst verkaufen, um die Produkte in den Vordergrund zu rücken, was ja jetzt gerade in dieser Musikszene auch ein sehr prävalentes Thema ist, dass man irgendwie seine komplette künstlerische Selbstdarstellung auswechselt, um irgendwie nicht mehr sich selbst, sondern dieses Projekt eben darzustellen. Und ich finde, das hat mit dem Video sehr gut funktioniert, weil wir da ja auch irgendwelche, wir haben ja Merch an und ich habe irgendwie eine andere Haarfarbe, so, das ist, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert, da diese Oberflächlichkeit mitzunehmen.
Ja, ich habe auch extra meine Haare noch mal alle auf eine Länge wachsen lassen.
Da wäre ich jetzt auch drauf eingegangen.
Für das Video.
Ich sag nur Multiversum.
Ja, Multiversum.
Ja, aber ist das so eine Sache, ich weiß nicht, schnallen die Leute das nicht, die das kaufen, oder interessiert sie es nicht? Was denkt ihr, woran es liegt, dass diese Sache, ich meine, letztendlich funktioniert sie ja. Niemand würde eine Pizza oder ein Eistee rausbringen, wenn es keine Sau kaufen würde.
Finde ich eine schwierige Frage. Ich glaube, dass man sich, also wir leben in einer Zeit, in der Künstler weniger Künstler sind, als sie es jemals waren und viel mehr Mensch. Also man hat ja so, sonst hast du keine Möglichkeit gehabt, irgendwie einem Picasso unters Bild drunter zu schreiben, die Linien finde ich jetzt aber gar nicht so geil und was hast du eigentlich in deiner privaten Zeit so gemacht? Wie ist deine Einstellung zu Kommunismus? So, das ist, sondern das war halt irgendwie Picasso, der gemalt hat und dann hat man das Bild gesehen und dachte sich, wow, Picasso, krasser Typ. Und jetzt hat man halt irgendwie einen Jizzes, der seine Songs macht und dann aber auch halt noch sein Gesicht ins Internet hält und sagt, ja, und außerdem bin ich auch privat sehr frauenfeindlich. Und dann sitzen da so 14-Jährige und sagen, ach so, ja, check ich, der macht coole Kunst und privat ist der so und so, dann möchte ich auch so sein. Und wenn der jetzt, also der hat keine Pizza, aber wenn der jetzt auch eine Pizza rausbringt und ich die esse, dann bin ich ja privat vielleicht auch bald frauenfeindlich und cool.
Ich glaube auch, dass das viel mit diesen parasozialen Beziehungen zu tun hat, dass man sich irgendwie den so seinen Idolen ein bisschen näher fühlen möchte. Und ich habe gerade gedacht, vielleicht ist das auf einer gewissen Ebene auch so das, was früher war, dass man sich Poster von den Leuten ins Zimmer gehängt hat. So, dass man irgendwas Physisches hat, was quasi diesen Zusammenhalt zwischen sich selber und dem Künstler so widerspiegelt. So, und jetzt so, Bravo ist jetzt out, so, man hängt sich jetzt keine No Angels Poster mehr ins Zimmer, aber wenn man No Angels Fan ist und die einen Eistee rausbringen, kauft man wahrscheinlich den Eistee, weil man sich irgendwie selber nochmal so als No Angels Fan für sich selber festigen will. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber so das Feeling hatte ich gerade.
Aber es ist halt nochmal so ein anderes Gleichgewicht zwischen so einem Stück Papier, das jetzt in der Mitte von der Bravo oder von der was weiß ich was getackert ist, das die an die Wand hängt, und einem Produkt, das ja auch, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Zum Beispiel, wenn jetzt also eine Band 50 T-Shirt-Motive anbietet und 28 Socken und noch eine Cap und noch, keine Ahnung, ein Schlüsselband und so, da muss man sich auch irgendwann die Frage stellen, okay, 90% ist eigentlich nur der Verkauf meiner Marke und 10%, ach ja, Mucke mache ich auch noch übrigens. Ich finde, da kommt es ein bisschen drauf an.
Ja. Ich glaube, dass das so aus dieser Albumboxen-Kultur so ein bisschen gekommen ist. Also die Albumboxen sind ja entstanden, um in den Charts zu landen, damit man mehr Umsatz macht und so mit dem Verkauf der eigenen Musik. Und dann wurden diese Albumboxen, haben sich aber ja dann gegenseitig so total hochgeschaukelt mit, ja, und ich habe dann jetzt hier aber noch irgendwie, eine geile Kassette mit drin und bei mir gibt's einen Rucksack dazu und so Kram, und hatten dann irgendwie so, da hat das, glaube ich, so angefangen, dass man so Produkte macht, die nicht unbedingt klassisches Merch sind. Und in den USA ist das ja auch schon lang gang und gäbe, dass irgendwelche Persönlichkeiten dann eben reguläre Produkte rausbringen und das damit verkaufen. Und irgendwie Apple funktioniert auch nicht anders, als dass die sich halt diese Marke und dieses Wiedererkennungswert aufgebaut haben und jetzt sehr viel Geld für Sachen verlangen. So, dementsprechend, ich kann verstehen, wo es herkommt. Ich muss sagen, ich finde es auch, weiß ich nicht, wie schlimm ich es finde, weil ich meine, das sind jetzt natürlich irgendwie Szenegrößen, die sich so oder so finanzieren könnten und überleben können. Aber so im Prinzip, es ist sehr schwierig geworden, von Musik zu leben, dadurch, dass die größte Einnahmequelle, die Konzerte waren, total eingeschränkt war die letzten Jahre und Streaminggeld für einen Furz reicht. Und dementsprechend, ich kann das voll verstehen, dass man irgendwie nach neuen Einnahmequellen sucht.
Du hast jetzt gerade gesagt, ganz, ganz viele Sachen gesagt, auf die ich eingehen wollen könnte, würde. Albumbox hast du gerade gesagt, Streaming hast du gesagt, Reaktion auf Picasso hast du gesagt. Gibt zum Beispiel eine Band, die heißen Papst, die erstellen jetzt oder lassen gemeinschaftlich erstellen im Rahmen eines Bundles, das sie für ihr neues Album rausgeben wollen, ein Fanzine. Und da kann man dafür schreiben, also Fans schreiben dafür, Freunde, Künstler, Künstlerinnen, alle möglichen Leute, die da Bock haben, wurden aufgerufen, darüber zu schreiben. Und ich habe unter anderem auch was dazu beigesteuert und habe mir dann erstmal überlegt, okay, irgendein selbstreferenzielles Blabla. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn eigentlich ein Fanzine? Und habe mal ein altes rausgeholt und da stand halt wirklich drin, das Geilste am Fanzine ist, dass einfach die Leute erstmal nur Leserinnen und Leser sind. Punkt. Das heißt aber gar nicht so, wie eure Meinung interessiert uns nicht, sondern ihr müsst es lesen und dann müsst ihr euch erstmal zwangsläufig damit auseinandersetzen und könnt nicht einfach irgendwo hingehen und schreiben, was für ein scheiß Thema oder so. Und das fand ich total interessant. Und dann habe ich mir bei dem Beitrag was ganz anderes überlegt, weil ich mir dachte, dann kann man ja auch ganz anders schreiben. Dann ist es ja eine ganz andere Ausgangssituation, weil dann musst du ja irgendwas geben, was bringt. Das war das eine. Und Streaming, was du gesagt hast mit den Zahlen, war das andere. Ihr habt einen Song, der heißt Streaming Betrug, aber du hast jetzt gerade angesprochen, mit Streaming kann man gar nichts verdienen. Mit was könnt ihr denn jetzt aktuell Geld verdienen?
Mit anderen Jobs.
Ja. Ja. Cool. Wir haben ja jetzt ein paar Auftritte, mit denen wir ein bisschen Geld verdienen, aber halt auch echt nicht genug Geld, dass man davon irgendwie leben könnte. Das Streaming-Money ist auch wirklich, also das ist wirklich das, ich glaube, die kleinste Einnahmequelle für uns beide.
Findest du 7 Euro durch 2 zu wenig?
Das reicht für ein Monster. Für 2, wenn es gerade bei Edeka im Angebot ist.
88 Cent.
Ja, wir haben ja beide das Glück, dass wir noch selbstständige Jobs haben, mit denen wir uns dann irgendwie über Wasser halten können. Und ich glaube, das machen wir beide hauptsächlich.
Ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, ich finde das eine total traurige Entwicklung, weil das irgendwie Nischenkunst total zerstört. Also es ist halt nicht mehr möglich oder nur noch sehr schwierig möglich, sich als nischige Vollzeitkünstlerin irgendwie zu finanzieren. Und ich glaube aber, dass du, um eine ordentliche Künstlerin zu sein, musst du das als Vollzeitjob machen können. Du kannst nicht irgendwie dein Geld verdienen bei anderer Arbeit. Ist ein bisschen was anderes, wenn das in der gleichen Branche stattfindet und man da trotzdem dann auch irgendwie so noch involviert ist. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht einen Vollzeitjob an der Kasse machen und dann irgendwoher noch Kunst ziehen. So, das ist dieser Erschaffungsprozess involviert ja auch ganz viel irgendwie Ruhe und Reflexion und irgendwie sich selber und sein Leben angucken. Und das funktioniert halt nur, wenn man sich dann über die Kunst auch finanzieren kann. Also ich glaube, dass das ganz viel in der Kultur aktuell auch kaputt macht, dass das nicht mehr möglich ist, sich mit kleineren, also man kann sich eigentlich nur noch durch Mainstream-Erfolg ordentlich finanzieren und alles, was in den Mainstream rutscht, ist irgendwie verwässert.
Aber auch die Plätze sind ja irgendwie besetzt, voll, und wer, also begrenzt. Und wer jetzt nicht ganz doof ist, der weiß ja oder die weiß ja, okay, irgendwie da versuchen, da oben hinzukommen, kann ich erstmal vergessen. Und ich, das ist vielleicht jetzt echt ein bisschen blauäugig, aber ich vertraue oder hoffe an dieses diese intrinsische Motivation. Ich glaube, wenn du wirklich Künstlerin oder Künstler bist, ich meine, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, so, du verdienst hier jetzt mal gar nichts, hab jetzt mal durchgerechnet, du hörst jetzt ab morgen sofort auf mit dem Scheiß, ja? Dann würdest du ja auch sagen, nee, ich kann gar nicht anders. Also ich hoffe halt, dass das vielleicht Leute weiter gibt, die so krass getrieben sind, dass sie eh nicht aufhören können, das zu machen, ohne sich selbst auszubeuten. Mhm.
Ich glaube, das ist der springende Punkt, ohne sich selbst auszubeuten. Weil so safe, ich würde für immer weiter Musik machen, aber ich würde vielleicht der Aufwand, der da reingeht, wenn ich sagen würde, okay, ich kann damit nichts mehr finanzieren, ich muss jetzt was anderes machen. Das ist die Quintessenz von meiner Erkenntnis. Dann würde ich weiter Musik machen, aber dann würde ich halt einen Song schreiben, den irgendwie shitty aufnehmen und mir den 5-mal anhören. Und dann wäre das die Kunst gewesen, die ich gemacht habe. Dann würde ich nicht noch Monate Arbeit da reinstecken, das zu vermarkten, das irgendwie ein Video dazu zu drehen, das irgendwie cool aufzuziehen und sowas. Also ich glaube, dass mein Verhältnis zur Kunst sich dann übelst verändern würde. Und ich mache ja auch jetzt aus Trieb Kunst, wie zum Beispiel auf meine Möbel Wackelaugen kleben, weil ich finde es super funny und cute. das aber halt nicht versucht, sich zu kommerzialisieren, sondern was einfach in meinem Leben stattfindet. Und dann wäre Musik halt auch ein weiteres Ding davon, weil wenn ich mir davon kein belegtes Brötchen zum Frühstück holen kann, dann sterbe ich. Also literarisch, dann sterbe ich für meine Kunst. Und das ist, wo kann man das noch argumentieren? So, also kein Mensch der Welt würde die 40-Stunden-Arbeitwoche überstehen, wenn man sich abends nicht irgendwas Künstlerisches reinziehen kann von einer anderen Person, so, um irgendwo abzuschalten. Mhm. Und dann zu sagen, ja, aber die Künstler und Künstlerinnen müssen das aus Liebe zur Kunst und aus Passion machen und nicht als finanziellen Antrieb oder Job. Was ist das für eine peinliche Einstellung?
Ich hoffe auch, dass die, auch ein bisschen blauäugig, dass das System oder die Gesellschaft jetzt gemerkt hat, gerade nach diesen Corona-Sachen, wo halt sehr auffällig geworden ist, so ohne Kultur läuft es halt für niemanden, also nicht nur für die Kulturschaffenden, sondern auch für die Leute, die Kultur konsumieren, weil das halt einfach, es ist langweilig, man braucht diesen künstlerischen Input. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt, wo die Leute das realisiert haben, dass halt von staatlicher Seite ein bisschen mehr Support für die KünstlerInnen kommt, dass man eben nicht mehr diese Existenzangst ja schon fast als KünstlerIn haben muss. Und dann halt so ein bisschen entweder, dass mehr Stipendien kommen oder dass es irgendwie eine Grundsicherung für selbstständige KünstlerInnen gibt. Hoffe ich, dass sowas vielleicht kommt. Aber realistisch gesehen, glaube ich das nicht.
Ich glaube, dieser Begriff Kultur wird auch oder wurde komplett fehlgedeutet. Ich glaube, viele Leute verbinden mit Kultur Oper, Theater. Und die raffen gar nicht, dann kommen so Sätze nebenbei so, ja, kam ja nicht viel im Kino, ne, wurde ja nicht viel Neues gemacht. Dann so, ja, weil das ist Kultur. Mhm. Und auch Bücher und Musik und kleine Videos auf YouTube sind auch Kultur. Ja. Also ich glaube, das war vielen gar nicht bewusst.
Traurigerweise ist halt auch das RTL-Nachmittagsprogramm Kultur. Also irgendwie, es ist ja alles, was irgendwie gesamtgesellschaftlich konsumiert und vor allem auch diskutiert wird, ist Teil der Kultur. Und es sind halt leider auch total schlimme Aspekte Teil der Kultur.
Twitter zum Beispiel. Schlimmster Aspekt.
Richtig, aber was jetzt witzig ist, als ihr vorhin gesagt habt, Twitter, dann hat man sofort weil man Twitter nämlich als Kultur wahrnimmt und mit einer gewissen Gesprächskultur verbindet und auch mit einem gewissen intellektuellen Level, hättet ihr jetzt gesagt, oh, wir haben uns auf Facebook kennengelernt, hätte man schon so einen anderen Rahmen um euch gezogen. Ja. Twitter ist schon so, okay, machen sich höchstwahrscheinlich auf ironische Art und Weise so ein bisschen Gedanken. Mhm. So, finde ich schon.
Tabi und ich kennen uns von Chatroulette, lustigerweise.
Wir kennen uns von Knuddels. Lisa hat mir eine Rose geschickt.
Ich hatte jetzt noch eine Zeile aufgeschrieben, aber das hatte ich eigentlich schon fast erübrigt. Deswegen würde ich die Frage, die ich eigentlich dazu hatte, ganz anders stellen. Und zwar sagst du, Tabi, ihr macht kaputt, was euch kaputt macht, damit ihr an Geld kommt. Rap hat das nicht verdient. Jetzt hast du ja vorhin so gesagt, Historie in dem Sinne kennst du grob. Ich würde es jetzt aber nicht sagen, dass du dich zu 1000% damit verbindest oder dass das dein höchste Motivation ist. Das heißt, diese Zeile heißt eigentlich, wenn ihr weiter so viel Wert auf... sag mal, was meinst du genau mit der Zeile?
Also in dem Song geht's. Ich muss mal kurz meinen Schreibtisch ein bisschen nach unten machen. Ich habe so einen geilen, höhenverstellbaren Schreibtisch. In dem Song geht's für mich auf jeden Fall um so diese Kommentare, die man bekommt, also um quasi den Backlash, jetzt gar nicht unbedingt von den Leuten, die auch Musik machen, sondern halt so um Fans von dieser Musik und um YouTube-Kommentare. Und wir bekommen, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, ob ich für Lisa sprechen kann, aber ich bekomme auf jeden Fall häufig den Kommentar von, ich mach Rap kaputt, so. Was paradox ist, weil gleichzeitig bekomme ich auch die Kommentare, ich mache überhaupt keinen Rap. So, weiß nicht, ob mache ich jetzt Rap oder mache ich ihn kaputt, keine Ahnung.
Multiversum.
Genau, und Multiversum. Aber was ich viel kriege als Feedback ist, ich mache Rap, weil das jetzt quasi, weil das jetzt das so prävalente Genre ist und man damit irgendwie Erfolg haben kann und alle machen jetzt irgendwie Rap. Und ich mache das aber nicht, weil ich das wirklich fühle oder weil ich wirklich dahinter stehe, sondern weil es halt gerade kommerziell funktioniert. Und ich mache das, um an Rap zu kommen und, um an Geld zu kommen. Und das hat irgendwie diese Kultur dahinter nicht verdient, dass jetzt halt die ganzen Leute dazukommen und irgendwie da ihren Kram machen, nur um das irgendwie auszunutzen. Das ist das Feedback, was ich relativ häufig bekomme von Leuten im Internet. Und darauf bezieht sich das einfach ein bisschen. Weil es meiner Meinung nach kompletter Bullshit ist. Weil ich bekomme ja überhaupt kein Geld.
Eben, das haben wir ja jetzt gerade geklärt.
Für Geld Kunst machen anfangen, auch wirklich dümmste Idee.
Also wirklich.
Was auch was mit Kultur zu tun hat und viele Leute immer abtun, sind Videospiele. Videospiele, auch ältestes Wort der Welt.
Games.
Also, aber das heißt halt leider so.
Games.
Genau, Games, wie die jungen Leute sagen. Ihr habt ein Spiel über Sims gemacht mit einem P in der Mitte und ich habe mich so erschreckt, als diese Musik kam von den Sims, war ich wirklich so, oh mein Gott, reingesogen in der Unterhose irgendwie vor dem Computer sitzen und die ganzen Cheats eingeben.
Motherload.
Eigentlich ein musikalischer Liebesbrief erstmal an dieses Spiel, oder?
Full. Ich habe große, lange Phasen in meinem Leben, in denen ich nicht Teil von meinem Leben sein möchte und dann stelle ich einen Sim, der aussieht wie ich und alle Jungs, in die ich verknallt bin und dann baue ich ein Haus und dann bin ich 4 Tage nicht erreichbar.
Wir haben das in der Mockumentary auch schon so ein bisschen angehauen in der Folge zu Sims, dass das so einer dieser Punkte ist, wo Lisa und ich so eine Überschneidung haben. Also ich glaube, Lisa und ich, wir sind ja nicht nur in unseren so Hobbys und irgendwie, was wir sonst so für Musik hören, ziemlich weit auseinander. Aber so in diesem Punkt, dass wir beide gerne Sims spielen, irgendwie da überschneidet sich das so ein bisschen. Dann haben wir gedacht, da müssen wir eigentlich irgendwas zu machen.
Aber das ist einer dieser Songs, der so, ich würde mal sagen, zu 98% kommt der fröhlich daher. Und dann, ich kann die Zeile jetzt nicht mehr, ich glaube in der Review habe ich sie zitiert. Und dann kommt halt so... Ein Seitenhaken, der irgendwie zeigt, dass es euch bewusst ist, mir natürlich auch, dass es eigentlich das traurigste Spielprinzip der Welt ist. Ne? Also man simuliert quasi sein leben? Wie schlimm ist es eigentlich?
Ja. Ich würde an der Stelle die Zeile einwerfen, von der ich glaube, die du meinst. Ich will mein Leben simulieren, statt mich im Leben zu verlieren, und dreimal hintereinander Grilled Cheeses servieren ist mir wichtig. Das ist nämlich wirklich eine Hidden Challenge bei Sims 4. Wenn man dreimal hintereinander Grilled Cheese macht, dann kriegt man so eine neue, kann man ein neues Lebensziel wählen, und dann will man Grilled Cheese Connoisseur werden, und dann kann man so richtig geile, also es ist deep into the game.
Das ist aber so ein bisschen so eine Frage, ne? Als das nämlich neu aufkam, man kann schon sagen, als Videospiele neu aufkam und dann diese Generation kam, zu der ihr, glaube ich, beide gehört, die wirklich sau viel Zeit im Internet verbracht hat, wurde man ja auch extrem unter Druck gesetzt. Das macht ihr ja nur, weil, und ihr vertrödelt euer Leben und so. Die Kids, die nebendran saßen und haben ins Buch reingeschaut, im Endeffekt auch nichts anderes gemacht, als sich irgendwo rein simuliert. Dieses Thema jetzt, Leben simulieren, vielleicht im Leben auch so ein bisschen mit Problemen entfliehen wollen, habt ihr aber nur in diesem Lied angeflankt, ne? Habt ihr das bewusst rausgelassen? Weil ich glaube, dass ihr beide auch darüber hättet einen Song schreiben können.
Ich glaube, wir hätten über extrem viele Sachen einen Song schreiben können oder können das auch immer noch. Ich glaube, dass wir uns allgemein inhaltlich sehr viel weniger aktive Gedanken gemacht haben, als Leute das denken. Es war total viel einfach krasser Zufall. Oder Tabi und ich, wie Tabi am Klavier saß und wir halt irgendwelche Jokes uns gegenseitig zugeworfen haben in einer Art Freestyle-Session und dann gesagt haben, okay, der ist lustig genug für einen ganzen Song. So.
Ich glaube auch so rückblickend, dass es in diesem Projekt ja so wahnsinnig viel um unser tatsächliches Leben geht, sei es jetzt auch komplett überspitzt dargestellt, negiert ein bisschen so die Möglichkeit, uns da aus diesem Leben dann so rauszuziehen. Weil das ja quasi nicht das ist, was wir mit dem Projekt darstellen wollen jetzt im Endeffekt, sondern halt das, wie es tatsächlich ist. Und ich glaube, dann reicht auch ein Song, der uns da irgendwie rauszieht.
Ziele so ein bisschen ab auf die Frage, gibt es auch Themen, die ihr vielleicht gerne behandeln würdet, für die ihr aber nicht die richtigen Worte findet oder wo ihr einfach sagt, da bin ich eigentlich gar nicht in der Position, darüber was zu machen?
Auf jeden Fall. Also es gibt irgendwie total viele Themen, wo ich sagen würde, das fände ich geil, da einen Song drüber zu machen. Aber ich bin jetzt zum Beispiel keine Person, die krass aus betroffenen Ebene über Rassismuserfahrungen zum Beispiel sprechen könnte oder darüber, wie Männer unter dem Patriarchat leiden oder solche Sachen. Also man hat ja immer irgendwie eine Perspektive auf die Welt. Zu dem Thema, sich das Leben wegzusimulieren, habe ich natürlich einen großartigen Solo-Song, der heißt Dauerbescheid, da habe ich die richtigen Worte auf jeden Fall gefunden, aber ja, also weiß nicht, ich glaube, es jeder Mensch, vielleicht sollten sich das manche Künstler und Künstlerinnen auch mal ein bisschen öfter denken. So, da halte ich jetzt mal meine Klappe zu. Das ist nicht mein Thema.
Eine krasse Perspektive, die ihr abgebildet habt, war, glaube ich, in der letzten Single Nutten im Westen. Der Song basiert eigentlich, also ihr habt es eigentlich zusammengefasst mit Männer wollten Sex, Frauen wollten Bildung, also tauschten sie das Geld. Was für eine krasse Finanzierung. Wie seid ihr auf diese Herleitung gekommen? Könnt ihr das ein bisschen ausführen, worauf genau ihr damit hinaus wolltet?
Lisa, hit it! Pew, pew, pew! Es gibt eine Serie, die heißt Adam Ruins Everything. Und das Konzept dieser Serie ist, gesellschaftliche Mythen auf humoristische Art aufzuarbeiten und klarzustellen. Und das war erst so eine YouTube-Serie von College Humor und wurde dann eben im amerikanischen Fernsehen aufgenommen und größer ausproduziert. Und die sind historisch akkurat, dementsprechend, die arbeiten mit Quellenangaben und das sind wirkliche Straight-Up-Facts, die da eben in einem spaßigen Format verpacken. Und da gibt es eine Folge über die Prostitution im Wilden Westen, in der eben erklärt und dargestellt wird, wie diese Cowboy-Settlements halt quasi irgendwie 10 lose Zelte mit jeweils 3 Heringen im Boden waren und die da jahrelang ohne jegliche Frauen ausgekommen sind und natürlich horny des Todes waren und dann irgendwann die Frauen ankamen, das gesehen haben, gesagt haben, das ist ein Bedarf, den wir decken können und so die reichsten Leute in diesen Communities geworden sind und dann eben auch gesagt haben, gut, wir haben dieses Geld, um jetzt eine Bibliothek zu bauen, um Waisenhäuser zu bauen, um diese Strukturen zu gründen, weil uns das wichtig ist. Wir wollen nicht schießen und fucken, sondern wir wollen irgendwie eine schöne Gemeinschaft erleben und haben das dann eben in die, in Anführungszeichen, neue Welt da gebracht. Also das sind Facts.
Also die Grundsätze gelegt, die Strukturen führen eine bessere nachfolgende
Für überhaupt eine Gesellschaft.
Glaubst du, viele haben das gerafft? Kriegt ihr so Rückmeldung? Ich glaube, der kam jetzt letzte Woche raus, der Song, ne? Ja, der kam letzte Woche raus. Habt ihr den Eindruck, dass die das schnallen? Was überwiegt so diejenigen, die sagen, oh, coole Noten, höre ich mir an, und diejenigen, die sagen, cooler Beat, wie ist so eure Einschätzung?
Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, grundsätzlich ist unsere Zuhörerschaft mehr auf, ah ja, cool, höre ich mir an. Es gibt garantiert auch Leute, die irgendwie Bock haben, da tiefer zu gehen und sich das nochmal, so wie du das offensichtlich machst, da die verschiedenen Layer nochmal durchzudenken und zu gucken, was wollen die tatsächlich sagen oder was kann da irgendwie noch hinterstecken. Aber ich glaube, gerade bei dem Song, der ja auch so ultra, das ist ja einfach nur weird. Also es ist ja eine Mischung aus Country und Rap. So, ich glaube, da sagen die wenigsten, oh, das ist ja interessant, da gucke ich jetzt aber nochmal genauer auf einer literarischen Kritikebene rein. Ist aber, finde ich, auch gar nicht so mega wichtig. Also wenn da Leute das irgendwie mitbekommen, ist es cool. Ich finde, die Message ist auch so drin.
Ja, ich finde, man muss halt auch gar nicht so extrem viel drüber nachdenken, weil es ja sehr direkt formuliert ist. So, Prostitution hat den Westen gebaut, Punkt. Vielleicht hätte man sagen sollen, Prostitution hat den wilden Westen gebaut, aber das hat von den Silben nicht gereicht.
Ich finde es auch gut, dass wir beide, wir kommen ja beide aus NRW, wir sind quasi auch Nuppen im Westen, beiden Mäuse.
Das stimmt.
Ich dachte sogar, dass das die Herleitung wäre.
Westdeutschland.
Nee. Tief im
Ja.
Ja, eben. Ihr habt noch einen Song, der heißt, wenn ich nichts Besonderes bin. Und irgendwie haben wir uns in dem Gespräch das quasi schon so ein bisschen erarbeitet, was so der Kern von diesem Song ist. Wo übrigens, ich hoffe, dass ich das jetzt gerade richtig auf dem Schirm habe, wo ihr beide richtig gut singt. Das ist eigentlich, also kann man eigentlich schon nicht mehr sagen, dass es ein Rap-Song ist, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Der hat nichts.
Das ist der Song, der am wenigsten mit Rap zu tun hat auf dem ganzen Album.
Ja.
Also ich habe den Song so verstanden, alle wollen irgendwie was Besonderes sein und während sie die ganze Zeit versuchen, was Besonderes zu sein, sind sie eigentlich irgendwie noch gar nichts und im Prinzip vermeidet ihr ja damit diesen so oft benutzten, sei einfach du selbst, was ja super schwierig ist, aber im Prinzip ist das doch das, worauf ihr hinaus wollt.
Ich glaube, wir haben das mehr auf so einer persönlichen Ebene geschrieben, also mehr so sich mit anderen Leuten vergleichen als Person und jetzt gar nicht so unbedingt als KünstlerIn, sondern auch als Privatperson, weil das für uns beide auch einfach ein riesen Thema ist. Aber es ist natürlich wieder seine Perspektive dazu darstellen, auf der Ebene stimmt es schon.
Also für mich geht es in dem Song total viel auch um Anerkennung von draußen, weil ich glaube, man kann sich für sich selbst nicht als was Besonderes definieren, weil man kennt sich ja. Also an der Stelle würde ich in die Podcast-Playlist einmal Platz für sich von Bushida einfügen wollen. Aber es ist so, also alles, was man selber tut, hat man sich ja vorher schon mal überlegt und dementsprechend ist das irgendwie platt für einen selbst und das ist schon durchdacht und durchgekaut. Und ich glaube, die Zuschreibung, du bist was Besonderes, kommt immer irgendwie von außen. Und das von außen nicht zu bekommen, kann innerlich eben dazu führen, dass man sich wie gar nichts fühlt. Und das ist so ein bisschen, also nicht existent, nicht relevant und irgendwie auch als kein Teil der Gesellschaft, des Freundeskreises oder egal auf welcher Größe der Ebene. Und das war, glaube ich, so mein Approach zum Schreiben von dem Song. Also ich glaube auch, das ist eine sehr zentrale Thematik, die man auf viele, viele Weisen interpretieren kann. Und man merkt ja auch, dass Tabis Parts und meine Parts da irgendwie auch sehr unterschiedlich mit diesem Konzept umgehen.
Wie ist es denn bei dir, Lisa? Weil ich kenne dich, abgesehen von deiner Musik, kenne ich dich auch aus dem Battle-Rap-Bereich. Und da geht's ja, also da empfinde ich dich jetzt zum Beispiel so, ich glaube, das war, als du hast bei Dilti Lee gegen Joe Farrow bist du angetreten und du hast ganz am Anfang gesagt so, ja, ich bin hier für die Flinters. Und es war halt einfach so, hey. Also es waren halt nur so 2-3 und dann, ich glaube, danach im Interview mit Anna hast du gesagt, ja, aber für die 2-3 war es halt gut, dass sie gesehen wurden. Und das empfand ich so ein bisschen rausziehend so aus dem Song, so irgendwie zeigen, nicht rausgehen aus dem Song, sondern was wir gesprochen haben, einfach deine Perspektive darstellen. Und du bist eine, die dann vielleicht 3 ansteckt, Und vielleicht gehen die drei dann heim noch ein paar andere und denken, naja, stimmt.
Also um mich da auch ein bisschen rauszureden, das lag auch an dem Event. Also das war ein riesiges Stilltill-Event, das auch innerhalb von 5 Minuten irgendwie ausverkauft war und wo wirklich, also mittlerweile ist ja der Frauenanteil bei Stilltill-Events deutlich gestiegen, bei dem nicht, weil die Hardcore-Fans sind Typen und die saßen irgendwie an ihren Laptops und haben die Tickets gekauft. So. Also dieses Event war schon noch, auch selbst für Stilltill-Verhältnisse, sehr, sehr männerbestückt und es ist halt eben auch noch irgendwie ein neues Konzept, dass man da auch offen hingeht und sagt, ich bin für die Girlies hier und die Girlies only und was die anderen über mich denkt, ist mir halt wurscht. Und mich langweilt total viel Kunst auch, weil es eben der nächste Song darüber ist, wie krass und cool ich bin und wie viel ich flexen kann und ich bin die Einzige, die das so hinkriegt und so. Und das ist, klar macht es Spaß, sowas zu schreiben und jeder sollte einen Flexer-Song haben, aber wenn das dein ganzer Inhalt ist, wen willst du damit noch abholen? Ich kann mir halt 600 Songs darüber anhören, wie geil es ist, einen Benzer zu fahren und kann trotzdem jedes Mal dabei in meinem Zimmer sitzen und mir denken, ich bin Fan von Öffis. So. Und dann ist halt, ich bin Fan von Öffis die geilere Line für mich, weil die habe ich nicht schon 600 Mal gehört.
Ja, im Prinzip habt ihr darüber auch einen Song, ne? Wo es einfach drum geht. Und ich glaube, dass das wirklich viele so machen. Die checken so, alles klar, sehen die irgendwie geil aus? Ah, gibt's irgendwas mit Bumsen? Ah, nee, alles klar, vielleicht irgendwas mit Pillen einwerfen? Ah, nee, Frau, ah, scheiße. Ich glaube, das ist der letzte Song, ne? Der resultiert eben aus dieser Langeweile, so, dass es immer das Gleiche reproduziert wird.
Toll. Ja. Ich hatte heute einen TikTok auf meiner For You-Page, wo jemand gesagt hat, alle wollen Kanye sein. Und alle wollen Olivia Rodrigo sein. Und auch Leute, mit denen ich Musik gemacht habe, haben so, die nehmen sich andere Songs, hören die an und sagen so, sowas will ich machen. Und das checke ich aus so einer, man lernt gerade Kunst zu machen und das ist total der gute Prozess zu sagen so, okay, das finde ich klingt gut, sowas in die Richtung würde ich machen wollen. Aber das war nie mein Prozess. Also ich habe das irgendwie von Anfang an super abgelehnt, mich an anderen Sachen zu orientieren, weil ich irgendwie alles andere auch mega kacke fand.
Und es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ihr hättet ja auch sagen können, okay, wir machen jetzt einen Song, in dem wir quasi 1:1 imitieren oder versuchen, so zu tun, wie irgend so ein, keine Ahnung, ultra-bossy-Rapper, der eigentlich super eklig ist und sagen dann am Schluss, haha, lol, war ja gar nicht so gemeint. Das habt ihr nicht gemacht. Das fand ich auch richtig gut.
Ich glaube nicht, dass wir darüber nachgedacht haben, ehrlich gesagt. Weil das ist dann ja, quasi noch ein Song, der genauso klingt wie alle anderen. Dafür haben wir genug andere coole Ideen. Also da müssen wir nicht nochmal einen Song machen, der genauso klingt wie alles, was sowieso schon läuft. Man kann da nochmal einen guten Haken zu Panik schlagen, für mich auf jeden Fall. Oder zu Wenn ich nichts Besonderes bin. So hieß der Song nämlich früher. Wir haben den dann nochmal umbenannt zu Panik. Dass wir ja eben in so einer ultra-kompetitiven Gesellschaft leben. Und allein dieser Gedanke von, ich möchte jetzt nicht mehr das machen, was alle anderen machen, sondern ich möchte was Neues machen und was Besonderes machen, das ist ja schon der erste Schritt zu diesem Selbstanspruch von, ich muss jetzt was komplett Neues machen. Und dann stapelt sich das irgendwie so auf, so ist das jetzt cool genug, ist das jetzt neu genug, sind nicht andere Leute, die auch was Neues machen, viel cooler als ich, machen die das nicht auch noch viel besser? Und das ist dann dieser Anspruch von immer noch was Neueres machen, immer noch was Besseres machen. Ich glaube, das ist das, was wir in dem Song auch so ein bisschen noch aufgreifen.
Gerade nochmal zurück zu dem Battle, das Lisa bei Diltidi mit Joe Farrell gemacht hat. Der hat es nämlich versucht, indem er quasi wirklich so eine super eklige Sexismus-Runde hatte und dachte, sagte er dann danach, dass jetzt natürlich alle merken, dass es super eklig ist und hat im Prinzip damit es einfach nur reproduziert und hat halt irgendwie, niemand hat es geschnallt. Und das war sehr bedrückend. Und deswegen denke ich, dass es auf jeden Fall vollkommen klar ist, deswegen schön, Tabi, dass du gesagt hast, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass es auf jeden Fall klar ist, dass es überhaupt nichts bringt, das nach oben zu treiben, zu reproduzieren, immer wieder zu wiederholen, wie scheiße das und das ist, sondern einfach, um jetzt wieder an den Anfang zu kommen, ja zu sagen zu was anderem.
Cool. Es gibt auch, also wir haben nicht nur 7 Tracks, sondern jetzt noch einen 8. Hidden Track quasi, der zum Album-Release rauskommt, wo exakt diese ironische Herangehensweise an genau diese Themen, an Reproduktion von Gewaltfantasien über Frauen und ähnliches, bissige Lines in die Richtung geschossen. Also das sind, da wird eine spezifische Band attackiert und vollkommen zurecht. Und auch diese Joe Farrow-Sache, das hat mich so unnötig aufgeregt, weil er halt auch, also Full Front, Full Offense an der Stelle. Er ist halt direkt nach dem Battle zu mir gekommen, hat gesagt, nee, da müssen wir jetzt noch drüber reden. Also ich muss dir das jetzt erklären. Und wusste quasi, der wusste von Anfang an, dass das scheiße ist. Aber er wusste halt auch, dass die Leute lachen dann bei seinem Part und dass er das dann im Endeffekt gewonnen hat und dass er sich da easy rausreden kann in seiner Wokeness und so. Und da sind auch, der hat mich, der ist davor zu mir gegangen und hat gesagt, also ich will nur, dass du weißt, im zweiten Part, das ist nicht so gemeint, das wird ein bisschen fies. So, wo ich mir denke, Bro, ich bin auch in dieser Battle-Situation, ich kann damit umgehen, wieso, du würdest zu keinem Typen hingehen und sagen, sorry, dieses Battle wird übrigens ein Angriff. Und er hat mich danach umarmt. Also da sind so ganz viele Sachen dabei, wo er sich für irgendwie sehr woke und sehr informiert hält und denkt, er hat jetzt den super krassen Masterplan hinter seiner Ironie entdeckt. Und im Endeffekt ist das alles einfach nur unreflektierte Scheiße, weil er noch nie mit einer Frau gesprochen hat, gefühlt. So.
Ja, ja, eben. Jetzt ist es soweit. Morgen kommt das Album raus. Wir bleiben jetzt einfach dabei. Es ist ein Album.
Ja, auf jeden.
Was wird das Erste sein, was sie jetzt macht, wenn das Album rausgekommen ist?
Ich schlafe wahrscheinlich. Ich schlafe. Ich
ja. Ja. Weiß ich nicht. Haben wir schon Donnerstag? Nee, wir haben Mittwoch, ne? Nee, ja. Wir haben Donnerstag. Krass. Okay, das wir kommt ja wirklich heute Nacht dann. Ich glaube, ich werde es mir auf jeden Fall einmal anhören.
Ich glaube, ich habe diesen, weil wir ja auch die ganzen Songs schon veröffentlicht haben und wir ja quasi jetzt schon 6 Release-Tage hatten, ist dieser Release-Tag für mich persönlich auf jeden Fall, der ist halt nichts Besonderes. So für mich ist es jetzt irgendwie, das letzte Video kommt. Ich habe sowieso mit dem Projekt, seit wir abgedreht haben, auch schon so ein bisschen abgeschlossen, weil dann irgendwie so, dann ist jetzt alles drin, dann ist alles fertig, so die Songs sind alle gemastert, bla bla bla. Und ich glaube, bei mir ist das jetzt so, ist jetzt halt einfach nochmal ein Tag. Es ist ein bisschen schade, weil normalerweise bin ich großer Fan von Release-Tagen und dieser Aufregung, die dann irgendwie mitkommt und so, wie die Leute das dann so feiern. Aber so, wir haben das Feedback schon bekommen zu dem Album, so, und zu den einzelnen Songs. Und da ist jetzt noch ein Song extra drauf. Da weiß ich, dass die Leute den feiern, weil das ist ein absoluter Banger. So, darum habe ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so Sorge vor dem Feedback. Und ich glaube, deswegen ist auch diese Release-Nervosität bei mir nicht vorhanden.
Ich war zwischendurch so ein bisschen so, oh, jetzt irgendwie da noch was machen und das stresst mich und das ist irgendwie voll viel Aufwand und so. Und jetzt bin ich so, okay, krass, jetzt ist es draußen, das heißt, wir können jetzt TikTok-Content starten, wir können jetzt ein Reaction-Video drehen, wir können das machen.
Das heißt, die Chance, dass ihr jetzt auch in Zukunft zusammen Musik macht, ist relativ hoch oder ist jetzt so, oh, ciao, Tabi, Lisa, ist klar.
Ich glaube,
das war's dann erstmal.
Ich würde es jetzt nicht, also ich glaube schon, dass wir das irgendwann nochmal machen. Ich glaube aber, dass wir beide jetzt erstmal Bock haben, uns auf unsere Soloprojekte zu konzentrieren. Also ich auf jeden Fall. Ich bin jetzt erstmal, was Kollaboration angeht, raus. Das weiß Lisa aber auch. Ich konzentriere mich jetzt auf mein nächstes Album, was hoffentlich nächstes Jahr rauskommt. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit so im Kopf gehabt, während Jahr noch nicht abgeschlossen ist, kann ich mich quasi nicht vollkommen auf das neue Album einlassen. Und das war jetzt die ganze Zeit so bis zum 22.07. kann ich jetzt nicht mich mit meinem Album beschäftigen, weil ich quasi nicht die komplette Gehirnkapazität habe. Darum habe ich so ein bisschen das Gefühl, ab morgen, sobald es endlich alles fertig ist, sobald das Projekt abgeschlossen ist, kann ich quasi in die nächste Stufe starten. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall ein bisschen. Da möchte ich jetzt gerne erstmal komplett allein wieder mit einem neuen Projekt frisch anfangen.
Ja, ich hätte tatsächlich auch einfach, ich habe den Rest des Jahres quasi keine Zeit mehr. Ich spiele 2 Touren, ich mache irgendwie Regieprojekte, ich muss irgendwie noch Geld verdienen. Also das sind so, Tabi darf ruhig erstmal ihr Ding machen. Ich bin sehr davon nice. Überzeugt, dass Danke. Es nicht so ultra lange dauern wird, bis Tabi und Lisa sich wieder zusammenfinden. Und so. Ich habe da große Hoffnung, aber wir brauchen erstmal eine kurze Beziehungspause.